NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. März 1953. Der Bundestag verabschiedet das Bundesvertriebenengesetz.
Vertreibung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Ja, die Dimensionen sind uns heute vielfach überhaupt nicht mehr klar.
Man muss sich vorstellen, dass bis zu 14 Millionen Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und anderen Siedlungsgebieten nach West- und Ostdeutschland kamen.
Jeder vierte Deutsche hat dazu einen persönlichen oder familiären Bezug.
Mein Name ist Andreas Kossert. Ich bin Historiker und Autor. Meine Mutter stammt aus Masuren und reiht sich damit auch in dieses Millionen-Narrativ von Flucht und Vertreibung ein.
Sie kamen aus Siebenbürgen, aus Böhmen und Mähren, aus Oberschlesien und Hinterpommern.
Die Vertreibung der Deutschen vollzog sich zum größten Teil unter barbarischen Umständen.
Per Zug, per Viehwagen, mit offenen Türen und Stroh drin.
Mit 80 Mann in so einem Waggon. Unten noch der Mist und da waren Frauen mit Kindern und alles.
Das war eine sehr grausame Zeit und viele sind ja auch nicht angekommen hier. Sind einfach unterwegs aus dem Waggon rausgeschmissen worden, wenn sie tot waren. Die sind nicht beerdigt worden, der Zug ist weitergefahren und die waren weg.
Ich finde überhaupt keinen Ausdruck, wie ich das beschreiben soll. Unmenschlich, unmenschlich.
Sie sind ja letztendlich zum Spätopfer davon geworden, was die Nazis angerichtet haben.
Und uns ist auch bewusst, dass diese Politik der Gewalt und des Verbrechens es war, die den Boden für die nachfolgende Flucht und Vertreibung geebnet hat.
Und wir werden nicht vergessen, dass es unsere Landsleute im Osten waren, die unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs und Hitlers am meisten und am längsten gelitten haben.
Das prägt die Familien auch über Generationen hinweg. Das ist ein Thema, was durchaus aktuell ist. Ja, mein Name ist Gundula Bavendam. Ich leite die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Das ist die erste Institution in Deutschland und meines Wissens auch in Europa, die sich generell dem Thema Zwangsmigration annimmt. Und es ist der Ort, an dem auf nationaler Ebene an das Flucht- und Vertreibungsschicksal der Deutschen dann erinnert wird.
Wir kamen in Bocholt an mit dem Viehwaggon und die Leute am Bahnhof, die staunten, was kommen denn da für Menschen?
Man hatte alles verloren, man war in der Regel mit nichts angekommen, man musste bei null wieder anfangen.
Man kann sagen, dass die Vertriebenen- und Flüchtlingsfrage in den 50er und 60er Jahren die soziale Frage der Bundesrepublik gewesen ist. Und darauf hat man mit Gesetzen reagiert.
Es gab das Flüchtlingssiedlungsgesetz, das Soforthilfegesetz, das Lastenausgleichsgesetz und es gab vor allem als umfassende Gesetzgebung das Bundesvertriebenengesetz.
Herr Abgeordneter Dr. Carter, Sie haben als Vorsitzender des Ausschusses die Arbeiten geleitet. Was ist die Bedeutung dieses Gesetzes?
Dieses Gesetz soll die Grundlagen bringen für die Eingliederung der Vertriebenen.
Nicht selten heißt es, diese Eingliederung sei das eigentliche Wunder der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Also diese Idee, dass nun alle mit offenen Armen empfangen worden wären, führt ein bisschen in die Irre. Es gab handfeste Verteilungskämpfe um Wohnraum und Nahrungsmittel.
Die Menschen, die ankamen, sind in eine Gesellschaft gekommen, wo mit dem 8. Mai natürlich nicht sofort auch eine Zäsur in den Köpfen der Menschen vonstatten ging.
Man hat gehört, wie gerufen wurde, schon wieder so ein Lumpenpack.
Da wurden wir nie vergessen begrüßt, was wollt ihr Polaken, was wollt ihr hier, das war schrecklich.
Das rassistische Gedankengut der nationalsozialistischen Ideologie war weiterhin präsent. Und wenn man über Jahre, Jahrzehnte von den slawischen Untermenschen immer wieder hörte und dann stand 1945 diese, ich sag mal, zerlumpten, verarmten Habenichtse vor der Tür und haben natürlich auch genau diese Vorurteile bestätigt.
Und man war natürlich aus der Sicht einer zerrütteten, vom Krieg gezeichneten Gesellschaft jemand, der zusätzlich jetzt auch noch was zu essen brauchte und Wohnraum brauchte und stand einfach in beinharter Konkurrenz zu den Menschen, die schon da waren.
Die haben uns als Menschen zweiter Klasse betrachtet.
Wo einheimische Parteien zum Teil wirklich gesagt haben, die ostpreußischen Flüchtlinge sind eine Mulattenzucht, sie gehören nicht zu unserer germanischen blonden Rasse und gefährden unsere schleswig-holsteinische Eigenart.
Zweifellos eine Überfremdung, die Besorgnis erregt.
Und es gibt aber auch ähnliche Beispiele in Süddeutschland, wo zum Beispiel auf Karnevalsumzügen sich über Vertriebene lustig gemacht wurde.
Die da alle aus dem Osten gekommen sind, denen das bei denen zu Hause nicht mehr gefallen hat, die ein schöneres Leben haben wollten und die sind alle hierher gekommen und deswegen haben wir jetzt die Hungersnot. Die sind hier alle nur aus Spaß hierher gekommen.
Und generell kann man sagen, es gab dezidiert keine Willkommenskultur.
In der sowjetischen Besatzungszone war es relativ einfach. Man hat einfach ideologisch das Phänomen der Vertriebenen und Flüchtlinge entsorgt.
Umsiedler hieß es immer. Wenn wir Flüchtlinge sagten, sagten die Umsiedler. Die SED, ne? So das Regime.
Und dann Anfang der 50er Jahre hat sich dann der Neubürger als Begriff endgültig durchgesetzt. Damit war das Problem aus der Öffentlichkeit verbannt.
In Neuheim bei Jüterbog haben 500 Neubürger aus Gablonz in der Tschechoslowakei Heimat und Existenz gefunden. Ihre Glasindustrie lebt weiter im VEB Gablona.
Das war in der Bundesrepublik dann ganz anders. Und in der Tat gab es ein großes Risiko. Was macht man mit Vertriebenen, die zum Teil ja 40% der Bevölkerung ausgemacht haben, etwa in Schleswig-Holstein, um zu vermeiden, dass etwa ein Lagerdasein letztendlich auch zu einer Radikalisierung führen könnte?
Mit dem Bundesvertriebenengesetz haben wir die Grundlagen dafür gelegt.
Was bringt das Gesetz im Einzelnen?
Dass 14 Millionen Menschen.
Das Gesetz bringt eine neue Formulierung des Vertriebenenbegriffes.
Die aus ganz Europa vertrieben wurden.
Es unterscheidet zwischen Heimatvertriebenen, Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlingen.
Im Nachkriegsdeutschland eine neue Heimat finden konnten.
Ein Unterschied in der Gewährung der Vergünstigungen wird zwischen diesen Gruppen nicht gemacht.
In 107 Paragraphen bestimmte das Gesetz die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigungen.
Und legte fest, wer welche Flüchtlingsausweise erhielt.
Das Gesetz befasste sich ausführlich mit den eigentlichen Maßnahmen zur Eingliederung.
Dabei ging es zuerst um die Umsiedlung zwischen den verschiedenen Bundesländern nach dem Prinzip der Freiwilligkeit und gemäß einem jährlich aufgestellten Umsiedlungs- und Finanzierungsplan.
Beispielgebend in der Verteilung von Siedlerstellen an Ostflüchtlinge ist das Land Niedersachsen. Rund 120.000 Menschen haben seit dem Krieg eine neue Heimat gefunden. Teils auf Vollbauernhöfen, teils auf Nebenerwerbssiedlungen.
Den breitesten Raum nahmen die Bestimmungen über die Landwirtschaft ein.
In der Gemeinde Pudrip übergab Landwirtschaftsminister von Kessel die 30.000. Siedlung des Landes an den ostpreußischen Heimatvertriebenen Josef Sperling. Salz und Brot empfingen die glücklichen Besitzer, die jetzt wieder in ihren bäuerlichen Lebensbereich zurückkehren konnten.
Und wie sehen Sie die Möglichkeiten für die ehemaligen Handwerker, Gewerbetreibenden und so weiter? Auch da sind doch wohl im Gesetz gewisse Bestimmungen vorgesehen.
Ja, auch das Gesetz bringt auch Bestimmungen über die Zulassung zum Beruf, zu Gewerbe, zur Kassenpraxis, zur Eintragung in die Handwerksrolle und über die Förderung selbstständiger Erwerbstätigkeit.
Schließlich wurden dem Bund und den Ländern die Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge auferlegt.
Im Übrigen gibt es eine direkte Verbindung vom Bundesvertriebenengesetz zu unserer Stiftung. Denn diese Stiftung wird gefördert auf der Grundlage des Paragraphen 96 des Bundesvertriebenengesetzes.
Etwas Wichtiges, glaube ich, noch sagen zu müssen. Es war bisher der fast unglaubhafte Rechtszustand, dass die Vertriebenen für ihre Schulden in Anspruch genommen werden konnten, die sie in der Heimat gemacht hatten, obwohl der Gegenwert dort geblieben war. Jetzt ist es so in Zukunft, dass grundsätzlich die Vertriebenen wegen ihrer Schulden aus der Heimat nicht mehr in Anspruch genommen werden können.
Aber neben diesen materiellen Dingen steht als mindestens ebenso wichtig die kulturelle und seelische Betreuung dieser entwurzelten Menschen.
Und ich bin der Meinung, ein Mensch, der dort, wo er geboren ist, auch seine Jugend verbringt und dann herausgerissen wird, ist furchtbar. Ich habe das so empfunden damals und ich habe auch ganz, ganz böse unter Heimweh gelitten. Ganz böse, ganz furchtbar. Die ganzen Jahre. Und alles verdrängt. Immer wieder verdrängt, verdrängt, verdrängt.
Willkommen waren wir nicht und dazu noch zum größten Teil evangelisch, wo hier das Münsterland ja sehr katholisch ist, nicht?
Wir waren die evangelischen Flüchtlingsschweine. Ne? Das traf uns so tief im Mark, uns Kinder weniger, aber die Erwachsenen umso mehr.
Ich kam, weil ich ja in horrenden Umständen war und das Kind geboren werden sollte, gleich ins Krankenhaus. Aber für eine evangelische Flüchtlingsfrau war da im Zimmer kein Platz. Ich wurde auf eine Veranda gelegt.
Da haben sie uns zuerst über dem Schweinestall einquartiert. Wer nimmt 5 Kinder, ne? Unten drunter haben die Schweine geschlafen und oben wir.
Die Kinder, die als vertriebene junge Menschen in den Westen kamen, die hatten es tatsächlich am schwersten, weil sie natürlich auch letztendlich in dieser Ambivalenz lebten. Sie waren im Hier und Heute, mussten zum Beispiel zur Schule gehen.
Und dann haben die Lehrer mich und meine Schwester vor die Klasse geholt, immer bevor der Unterricht anfing. Dann haben sie immer gesagt, und jetzt sag doch mal das und jetzt sag doch mal das. Und dann haben wir das halt auf Schlesisch gesagt. Und wir konnten auch nicht ein bisschen, wir haben immer ein bisschen gesagt. Dann hat die ganze Klasse gegrölt. Ne? Und wir standen mit knallroten Köpfen da.
Auf der anderen Seite gehen sie nach Hause und dort erleben sie die Eltern, die natürlich einen Totalverlust erlitten haben und letztendlich oftmals auch mental noch in der alten Heimat gelebt haben.
Was müssen wir jetzt mit diesem alten Blechtopf essen? Wir haben doch früher gutes Geschirr gehabt, wir hatten doch Besteck, wir hatten doch das. Also ich habe von ihr immer nur gehört, was wir alles früher hatten.
Gundula Bavendam, ich leite die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Also wir haben so ein Beispiel auch bei uns in der Sammlung. Da sitzt dann der Vater, also Erlebnisgeneration, praktisch jeden Abend in seiner Freizeit im Hobbykeller und baut en Miniatur die Bauwerke seiner Heimatregion in Ostpreußen nach. Und seine Kinder wachsen eben so auf, dass der Papa quasi nie Zeit hat, weil er sich zwanghaft, wenn man so will, mit seiner Vergangenheit beschäftigt.
Meine Großmutter hatte, wie sie hieß, Stalin ist tot, da hatte sie gesagt, oh, dann komme ich jetzt wieder nach Hause.
Und es hat Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gedauert, dass diese Menschen sich wieder heimisch gefühlt haben.
Die westdeutsche Wirtschaft konnte neben vielen anderen Voraussetzungen nur deshalb so aufblühen, weil die Vertriebenen und Flüchtlinge aus ihrer sozialen Not heraus bereit waren, zumindest zunächst jede Arbeit auch in der untersten Tarifgruppe anzunehmen.
Sie hatten keine Alternative, sie hatten keine Rückfahrkarte und deshalb mussten sie sich vor Ort bewähren. Und das ging eben durch Leistung, durch soziale Dynamik und durch eine Anpassungsfähigkeit, die dieses Land ganz entscheidend verändert hat.
Mit anderen Worten, die westdeutsche Wirtschaft hat den Vertriebenen und den Flüchtlingen unendlich viel zu danken.
Und das Vertriebenengesetz hat letztendlich mittel- und langfristig dazu geführt, dass die Vertriebenen tatsächlich wieder eine materielle Existenz aufbauen konnten. Andreas Kossert, ich bin Historiker und Autor. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema in der Bundesrepublik Deutschland, was dermaßen selbst Familien polarisiert hat.
Wir haben viel damit zu tun, viel mehr, als man auf den ersten Blick so denkt. Seit ich diese Stiftung leite, geht es mir sehr, sehr oft so, dass ich in Zusammenhängen, wo man das gar nicht erwartet, auf Menschen stoße, die dann anfangen zu erzählen, wo ihre Eltern herkommen, ihre Großeltern herkommen.
Wenn wir überlegen, dass jetzt in der dritten Generation wahrscheinlich mehr als die Hälfte aller Deutschen irgendeinen vertriebenen Anteil hat, heißt das doch, dass das auch etwas für uns bedeutet. Was bedeutet Verlust?
Und dann ist 2015 mit der Flüchtlingskrise natürlich etwas passiert, was einen Resonanzraum nochmal erzeugt hat, indem man, glaube ich, nochmal anders auch auf diese historische Epoche guckt.
Auf das, was nach 1945 mit Millionen Deutschen passiert ist. Und ich glaube, das ist auch gut. Denn es gibt etwas wie eine universale Erfahrung des Flüchtlings und dessen, was es bedeutet, zwangsweise seine Heimat zu verlassen.
Die Kinder sagen immer, du musst doch das mal vergessen. Ich kann Ihnen heute noch die Vertreibung bis ins Kleinste erzählen. So ist das eingedrungen, nicht? Also das kann man nicht vergessen. Und wie furchtbar das war.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die Verabschiedung des Bundesvertriebenengesetzes am 25. März 1953. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.